Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve. I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Dive into Resident Evil 4 Remake. Die Reihe war ja jetzt kurz pausiert, kurz für 2 Monate, kann man gerade noch kurz sagen. Mit Michael bin ich jetzt ja sehr detailliert durch den gesamten Dorfbereich gegangen und wir haben quasi gerade noch so das Schloss betreten am Ende des ersten Teils dieser Reihe, wenn man so will. Und nun für Schloss habe ich mir einen neuen Gast eingeladen, nämlich den Lauren. Hi Lauren.
Hallo Sebi.
Lauren und ich kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir sind schon sehr lange befreundet und unsere Freundschaft ist auch so zum Teil zumindest eine Resident Evil Freundschaft. Wir waren zumindest beide, glaube ich, kann man sagen, große Fans vom 4. Teil, haben den 5. auch im Koop gerne miteinander durchgespielt und haben uns dann auch sehr auf den 6. Teil gefreut, den wir dann irgendwie nicht ganz so gerne durchgespielt haben. Aber gut, trotzdem, wir haben es versucht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir wirklich beide sehr gehypt waren auf den 6. Teil.
Oh ja.
Und der erschien ja irgendwie, glaube ich, unter der Woche, wenn ich mich recht erinnern kann. Ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag arbeiten musste, aber wir haben gesagt, ja komm, scheiß drauf, wir holen uns den jetzt und spielen den die ganze Nacht durch und gehen dann total fertig am nächsten Tag in die Arbeit, ganz egal, großer Feiertag für uns. Und dann so nach 3-4 Stunden oder so war so ein bisschen die Luft raus bei uns beiden, hatte ich das Gefühl.
Das stimmt, ja. Man dachte sich irgendwie, ja, das ist es nicht wert.
Ja, leider.
Sehr naja, schade, gut, ja.
Aber trotzdem. Aber beide haben wir uns auch sehr auf das Resident Evil 4 Remake gefreut und waren da sehr neugierig, würde ich sagen. Ne? Und genau, jetzt schauen wir uns mal ganz detailliert das 7. Kapitel des Spiels an. Ich hoffe, es ist wirklich das 7., das erste Burgkapitel.
Ja.
Das war ja für mich ein echt interessanter Punkt, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, jetzt das Remake. Weil in der Promo, in der Vorberichterstattung, ich habe das natürlich nicht nur aus privatem Interesse, sondern auch beruflich für meinen YouTube-Kanal alles gesammelt und aufgearbeitet und analysiert und so weiter. Ich war in dem Ganzen, was uns Capcom im Vorfeld gezeigt hat, tief drin und fast alle Szenen haben sich wirklich nur auf das Dorf bezogen. Und der Dorfabschnitt war ja jetzt eigentlich schon ziemlich cool. Die haben so das Original ziemlich gut neu interpretiert, finde ich, sich gut ans Original gehalten, aber eben teilweise auch ein bisschen weiterentwickelt. Und jetzt war ich sehr gespannt, wie es in der Burg weitergeht, weil ich wusste ja im Vorfeld, dass sich scheinbar das Team, das das Spiel entwickelt hat, in 3 Subteams aufgespalten hat und jedes dieser Teams hat so einen eigenen Bereich gemacht und ich war sehr gespannt, ob die Burg es schafft, so diese Essenz vom Original so schön in das Remake zu transportieren, wie sie es im Dorf geschafft haben. Wie ging's dir denn da an der Stelle?
Ich fand's super spannend, schon allein wie das 6. Kapitel geendet hat, wie es auch in der Presse schon bisschen geleakt oder ein bisschen vorerzählt wurde, ist ja da der Truck, der einem im original vierten Teil entgegenkommt, da nochmal als Requisite am Rand. Und ja, hat mich wieder eingefangen in das Ganze. Dieser Vorplatz, an den konnte ich mich nicht wirklich erinnern, ob der im Original jetzt genauso oder ähnlich war. Ich glaube aber, dass es auch bevor es losging einen Händler gab. Und ja, der Bereich war, finde ich, sehr, sehr cool gemacht im neuen Teil. Und ich muss sagen, für einen kurzen Moment dachte ich mir, ist das der Wagen vom Duke, der da vor dem Händler steht? Aber wenn man genauer hinguckt, ist die Form nur ein bisschen ähnlich. Er ist viel zu klein und ist so ein Gefängniswagen, so ein Gitterwagen. Aber der kurze Gedanke war da, okay, haben sie da eine Resident Evil Village, ein Easter Egg eingebaut?
Mhm. Das wäre natürlich witzig gewesen. Ich weiß schon, was du meinst. Wenn man reingeht, glaube ich, wenn man quasi dann durch das Burgtor zum ersten Mal durchgeht, auf der linken Seite, glaube ich, steht so eine Kutsche irgendwie, ne? Ja, so genau. Ein alter, mittelalterlicher Wagen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das wäre natürlich super nice, wenn die da wirklich eine Duke-Referenz reingebaut hätten. Aber glaube ich auch nicht, dass das so gedacht war. Aber der Vorplatz ist tatsächlich ziemlich ähnlich wie im Original, ne? Ich habe ja schon gesagt, ne, das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, bisher ziemlich nah am Original geblieben, beziehungsweise gut neu interpretiert, wie geht's jetzt weiter? Und das war gleich mal so ein erster Moment, wo ich mir dachte, okay, bis jetzt alles cool, den Eingangsbereich haben sie schon mal so ungefähr nachempfunden wieder. Und ich bin dann auch eben gleich zum Händler rein und dadurch, dass ja auch ein neuer Abschnitt beginnt, hat der auch gleich mal ein paar neue Waffen im Inventar. Wenn man diesen Händler erreicht, wird nämlich sowohl die Blacktail, also eine neue Handfeuerwaffe, die Stingray, ein neues Snipergewehr und die Broken Butterfly freigeschaltet. Das Problem war nur, dass ich leider komplett pleite war und ich konnte mir nichts davon kaufen. Das hat mich echt geärgert. Kannst du dich noch erinnern? Hast du dir da was geholt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie mein Silver-Spray aufgefüllt und das dann war quasi keine Kohle mehr übrig. Läufst du bei solchen Abschnitten gleich zum Händler als allererstes?
In der Regel schon, tatsächlich. Ich glaube, wenn ich dieses lila Licht sehe, ne, diese lila Fackeln, dann bin ich sofort so, oh Gott, Gott sei Dank, der Händler. Und dann habe ich mich in meinem ersten Playthrough erstmal auf den gestürzt und dann habe ich erstmal noch das ganze Areal durchsucht. Ja, das ist schon ziemlich früh auf jeden Fall, ja.
Ich durchsuche immer gern das Areal, wenn du siehst, okay, das ist jetzt so ein Safe Area, weil normalerweise merkt man relativ schnell, ob da irgendwelche Gegner unterwegs sind oder nicht. Und dann gucke ich mir immer alles an, um im besten Fall irgendwelche Schätze zu finden, die ich dann beim Händler gleich wieder verkaufen kann. Und in dem Fall hat sich's tatsächlich rentiert, weil ja hinter dem Händler noch so ein Schatzversteck ist direkt, wo du zwei Tonnen zerschlagen musst und dann dahinter so eine Kiste findest. Ich weiß nicht mehr, was drin war, aber es war irgendwas, was, glaube ich, ohne Juwelen zu besetzen wieder zu verkaufen war.
Irgend so eine Brosche oder sowas. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber bei mir ist es wirklich so, ne, ich gucke ja quasi vor jeder Folge, die wir aufnehmen, meinen ersten Playthrough, den ich komplett aufgenommen habe, nochmal und mache mir so Notizen. Und ich muss selber immer wieder über mich lachen, weil es ist wirklich so, wenn ich so ein Areal mit einem Händler betrete, dann laufe ich zum Händler, ne, verkauf alles und kauf ein bisschen ein, grade ein bisschen ab, je nachdem. Und dann schaue ich mich im Areal um und dann gehe ich nochmal zum Händler und verkaufe wieder alles und dann gehe ich speichern nochmal und dann gehe ich nochmal ein Stückchen weiter und finde wieder irgendwas und gehe nochmal zurück und verkaufe das nochmal. Also wirklich jedes Mal, auch beim Fischerboothafen im Dorf quasi, ich glaube, ich speichere fünfmal, rede dreimal mit dem Händler, bevor ich ins nächste Areal weitergehe. Und so war es hier bei mir auch wieder. Also das ist ständig so ein Rotieren um den Händler rum im Grunde und immer wieder auf ihn zu. Ja, genau, aber den Schatz habe ich auch gefunden da hinten, zum Glück. Trotzdem hat es vom Geld her nicht gereicht und zumindest die Broken Butterfly hätte ich mir schon echt gern gekauft. Ich bin ja ein großer Freund von der Red 9, die reicht mir vollkommen, da brauche ich auch keine Blacktail und auch mit dem Standard-Scharfschützengewehr kann ich leben, aber die Broken Butterfly wäre so der erste hochkalibrige Magnum-Revolver, so ein Boss-Killer und den hätte ich gerne gehabt, aber naja. Hat halt nicht geklappt.
Bei mir war es so mit der Broken Butterfly, ich mag die sehr gerne optisch, aber ich muss sagen, ich habe immer im Hinterkopf, es gibt ja noch die Handkanone. Irgendwann kriege ich die Handkanone. Und dann ist für mich alles andere so, nee, lohnt sich nicht, da irgendwie Geld reinzustecken in was, was ich eh langfristig eh ersetzen werde. Da habe ich dann lieber die Red 9 voll ausgebaut oder irgendwelche anderen Rifles oder Geschichten, die mir in dem Moment ein bisschen mehr gebracht oder gefühlt zumindest mehr gebracht haben, weil für die Broken Butterfly findet man ja auch so selten Munition und die ist ganz schön viel Kohle wert. Das heißt, es lohnt sich auch, die einfach zu verkaufen wieder.
Ja, das stimmt. Ich habe da immer nicht so die Geduld. Also selbst wenn ich schon weiß, ich kaufe mir von dieser Munitionsart irgendwann später mal eine bessere Waffe, will ich erstmal so das Basismodell haben irgendwie. Ich habe das Gefühl, sonst fehlt quasi meinem Waffensortiment.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Irgendwie dieser eine Slot, der besetzt sein müsste.
Das Problem habe ich gerade, weil ich meine Handkanone über den Merchant-Modus freigeschaltet habe und die im Hauptspiel ja auch ein bisschen schwieriger zu kriegen ist als in dem Modus. Deswegen habe ich es bisher noch nicht geschafft, die mir da zu holen im Hauptspiel. Das heißt, für mein Achievement fehlt mir noch tatsächlich die eine. Ich frage mich auch, ob man sie dann zweimal hat.
Nee, ich befürchte leider nicht. Freigeschaltet ist sie schon. Das hat wirklich, der Mercenary-Modus, das hat sie fast auch für mich ein bisschen nach Cheaten angefühlt. Weil ich glaube, damit man die eigentlich freischaltet, also so wie das Spiel released ist, muss man den höchsten Schwierigkeitsgrad in einem neuen Spiel, also kein New Game Plus, irgendwie in einer bestimmten Zeit oder mit einem gewissen Rang durchspielen, irgendwie sowas, ne?
Ja, ich glaube, es war S und innerhalb von 5,5 Stunden oder so. Also es
was
war
schon
wirklich
krass ist. Ja. Mhm. Und im Mercenary-Modus war es ja, also kriegt man die ja zwangsläufig fast, wenn man den ein bisschen spielt. Da muss man sich nicht mal wirklich anstrengen.
Es war so leicht. Ich finde es so schade, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Original-Vierer, was für ein Eck das war, die freizuschalten. Also da habe ich nächtelang irgendwie versucht, diesen Mercenary-Modus zu spielen, bis ich das endlich geschafft hatte. Und war so stolz drauf, dass ich es achieved hatte, weil es wirklich, wirklich lange gedauert hat. Ich glaube, ich habe da einen Monat drauf hingespielt, jeden Abend. Und jetzt in dem Teil war es so, ja, geht man halt mit dem Hank mal rein, zack, 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 durch alle Level und das war's. Und das hat, wie du schon sagtest, das hat sich schon sehr nach Cheaten angefühlt.
Ja, Hank finde ich auch super überpowered im Mercenary-Modus. Ja. Aber er hat einen sehr coolen Genickbrech-Move.
Das stimmt, ja.
Ja, genau, nee, das war wirklich so der Mercenary-Modus im Original, der hat mir auch den kalten Schweiß auf die Stirn getrieben und das war im Remake jetzt schon sehr einfach. Es soll ja quasi mit dem Ada Wong DLC ein Update auch für den Mercenary-Modus kommen, mit neuen Figuren, neuen Leveln und einem höheren Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, was man dadurch freischalten kann. Irgendeine Motivation bräuchte ich schon, dass ich den da mich nochmal so richtig reinfuchse. Aber bisher fehlt ja im Remake zum Beispiel auch noch der Plugger Removal Laser. Der wäre ja vielleicht noch dann was für den Hardcore Mercenary Modus. Mal gucken.
An den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
Den hat man im Original nur bekommen. Das habe ich witzigerweise auch erst letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich geschafft. Ich glaube, da musste man einfach nur den Profi-Schwierigkeitsgrad im Original durchspielen in einem New Game, wenn mich nicht alles täuscht. und dann hat man den bekommen. Das ist wirklich so ein bisschen eine Cheat-Waffe. Das ist so eine blaue Alien-Waffe, die lädt man quasi kurz auf und dann sterben alle Gegner auf dem Bildschirm. Dann kommt quasi aus diesem Ding so ein Laserstrahl und alle Plugger platzen. Das ist ganz witzig.
Okay. Ja, ich muss sagen, Profi habe ich nie geschafft. Ich habe es bis ins Village geschafft und also beim Original und ab dann war es einfach sowas von vorbei. Also du läufst ja da im Prinzip die ganze Zeit mit wie im allerersten Resident Evil ohne Munition mit Messer durch die Gegend und ja, das war mir dann doch ein bisschen too much, komischerweise.
So ging es mir auch immer so, aber ich habe quasi vor dem Release vom Remake wollte ich das Original nochmal durchspielen und habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich diesen Profi-Run, den ich früher nie geschafft habe. Und es ging tatsächlich. Entweder bin ich besser geworden oder ich hatte früher einfach immer nur zu viel Angst davor und hätte es eh geschafft, keine Ahnung. Aber es hat ganz gut funktioniert sogar und war cool, war ein cooler Run. Kann ich empfehlen.
Ich glaube, wir waren früher auch noch ein bisschen, zu klein will ich es jetzt nicht nennen, aber ein bisschen zu unerfahren. Um das da wirklich so hart durchzuziehen.
Ja, wahrscheinlich wirklich. Man muss ja auch sagen, dass Resident Evil 4 damals halt auch einfach ne, was ganz Neues und was ganz anderes war. Heute hat man halt schon 1000 Shooter gespielt, so Third-Person-Shooter auch mit Schulterkamera. Und Resident Evil 4 fühlt sich höchstens noch so ein bisschen veraltet an, aber man kennt's halt. Ja. Und damals war das halt schon so ziemlich so, wie es gemacht war, der Shit. Und ganz neu und ne, da war man halt vielleicht noch ein bisschen nicht so erfahren drin.
Was ich mir denke, was auch noch eine sehr coole Belohnung wäre für den S-Plus-Run mit den neuen Inhalten, wäre ein Laserziel für alle Waffen. Weil ich muss sagen, das vermisse ich schon ein bisschen.
Das stimmt. Der funktioniert ja auch nicht mehr so wie früher, dass man wirklich genau erkennen kann, mit was man interagieren kann durch einen Schuss und mit was nicht. Naja, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, was da noch mit dem nächsten DLC kommt und wann der kommt. Ja, hätte ich auf jeden Fall schön langsam, wird's Zeit, finde ich.
Ich auch.
Ja, genau, auf dem Hof quasi, so der erste Bereich im Schloss, geht man ja dann die Treppe hoch und dann kommt ja so eine kurze Cutscene. Also da ist so ein Symbol, das muss man anklicken und dann wechselt Leon in die First Person, in die Fernglasperspektive. Hast du das gesehen beim Hochgehen?
Ja, das ist ja auch der Punkt, wo du merkst, ach, ich bin noch gar nicht in der Burg. Ich bin ja eigentlich in dem Torhäuschen von der Burg.
Ja, beziehungsweise ist die Burg irgendwie eine riesige Stadt, so wirkt es auf einen irgendwie an
genau,
der Stelle.
Ja. Und genau, ja, man sieht dann, man kann sich da ein bisschen angucken, was ja in der Burg los ist. Und ich muss sagen, ich habe es das beim letzten Playthrough nicht mehr gemacht. Du weißt, man läuft dann nur noch so schnell wie möglich durch.
Ja.
Aber ich glaube, man sieht da die Gegnerart mit dem roten Cape das erste Mal, oder?
Ja, also man sieht den tatsächlich schon einmal beim neuen El Gigante-Kampf. Da steht er ja, im Original wurde der El Gigante so an Seilen rausgezogen aus seiner kleinen Höhle von normalen Ganado. Und jetzt ist es im Remake ja so, dass der rote Mönchskerl mit seinem Zauberstab steht quasi oben auf einem Felsen und beschwört den El Gigante mehr oder weniger, so sieht's aus zumindest. Und hier sieht man dann den zum zweiten Mal, wie er durch so ein Tor geht. Und obwohl das super weit weg ist, dieses Tor, der Leon kann es mit seinem Fernglas gerade noch so erkennen, ist die Tür super laut und man hört die, als würde man direkt daneben stehen. Also entweder sind die hier mit dem Sound ein bisschen ne, komisch oder das ist eine verdammt laute Tür, die da haben in dieser Burg. Man weiß es nicht, aber das fand ich lustig.
Ich vermute, das liegt am Sound, weil die Gegner hörst du ja auch schon, wenn die noch irgendwie Kilometer weit weg sind und du denkst, die stehen jetzt direkt hinter dir und andere schleichen sich an, du drehst dich und auf einmal sind sie da. Also mit dem Sounddesign war es beim anderen ein bisschen, beim Original ein bisschen einfacher für mich, würde ich es nennen. Aber es ist auch sehr, es macht trotzdem richtig Laune. Bin sehr froh, dass sie das Remake gemacht haben.
Ja. Auf jeden Fall. Man sieht ja auch mit dem Fernglas dann schon so ein paar Katapulte, die so schon ein bisschen ankündigen, was demnächst jetzt dann gleich kommt. Das fand ich schon ein ganz schönes Foreshadowing. Gerade wenn man das Spiel nicht schon kennt, das Original, und nicht schon weiß, was gleich kommt, ist das schon mal eine nette Ankündigung.
Das stimmt, ja.
Wenn man dann so die Treppe weitergeht, dann kommt auch so eine Stelle. Die habe ich damals in meinem ersten Playthrough ganz anders gespielt. Ne? Da bin ich drauf reingefallen, kann man sagen. In meinem New Game Plus weiß ich es jetzt besser. Und zwar betritt man dann so einen Raum. Und direkt, wenn man reingeht, sieht man vor sich so ein Gitter. Das ist so ein Türrahmen, der zugegittert ist. Und dann sagt Ashley irgendwie so, oh, da kommt jemand. Und Leon so, oh, ducken wir uns. Und dann ist da sogar wirklich so eine hüfthohe Deckung. Und dann habe ich mich dahinter geduckt und dann rennen da hinter dem Gitter Leute vorbei. Und ich dachte mir damals wirklich noch so, oh Gott, hoffentlich sehen die mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht haben die sich was voll Gemeines einfallen lassen. Mittlerweile weiß ich, dass man die einfach durch das Gitter erschießen kann und auch sollte. Die sterben nämlich besonders schnell, die haben ganz wenig HP nur bekommen und droppen Loot, den man nachher aufheben darf. Aber das, ne, da wirkt die Stimmung echt gut. Also für mich hat es funktioniert bei meinem ersten Playthrough, dass ich mir so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lieber mal in Deckung gehen, man weiß ja nie.
Absolut, war für mich genau dasselbe beim ersten Mal, vor allem wenn die Ashley, die ja dieses Mal ja nicht nur so ein Anhängsel ist, sondern immer mal wieder doch relativ gut mithilft, wenn die dann mir schon zuruft, dass ich mich verstecken soll, dachte ich mal, ja, machst du mal lieber. Aber ja, beim zweiten Mal habe ich auch ein bisschen mehr Munition mit dem Sniper Rifle gehabt und habe die erstmal weggeschossen. Beim dritten Playthrough habe ich herausgefunden, ach, eine Pistole reicht auch. Ich wollte halt auch wissen, was du.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Was die droppen, und es sieht so aus, als wenn die der Loot sich quasi addiert. Also dass da jeder, je mehr du erwischt, desto mehr kommt hinterher raus. Das heißt, ach, wenn du den letzten wegschießt, dann droppt er nicht immer die 1000, sondern erst wenn du die 4 davor weggeschossen hast, kriegt der letzte die 1000. Ich habe es noch nicht überprüft, ja cool. Aber könnte man mal machen.
So ein bisschen Schießbude wäre das ja, dann genau. Quasi, ne? Das würde schon Sinn machen. Aber wirklich, ne, das ist man nicht gewöhnt, dass einem so NPC-Begleiterinnen in so einem Spiel irgendwie falsche Tipps geben. Man ja. Ist das gewöhnt, dass man auf die Kommandos von denen hört. Die werden schon wissen. Und dann sowas. Ja. Wenn man dann ums Eck rumgeht, ne, dann kommt man ja in so eine kleine Kapelle und da kommt dann eine Passage, die kannte ich schon aus einem Trailer. Der im Vorfeld veröffentlicht wurde. Deswegen habe ich sofort eine Blendgranate ausgerüstet. Aber da kommt ja dann zum ersten Mal ein ganz neuer Gegnertyp quasi, also im ja. Remake zumindest.
Genau, ja. Das ist dann, ich bin reingelaufen, ich kannte es noch nicht von dem Trailer und ich war es gewohnt, wie es aus dem Vorgängerteil oder aus dem Original vierten Teil war, dass die nicht ganz so aggressiv sind. Ich bin reingelaufen und der hat mir den Kopf abgebissen. Ziemlich instant. Totaler Anfängerfehler.
Ja, das ist quasi, man kann sich das so vorstellen, dass jetzt wir kannten das ja schon aus dem Dorf, dass manchen Gegnern die Köpfe platzen und dann haben die so Tentakel mit Klingen dran, die wild um sich schwingen und jetzt kommen quasi Würmer mit riesigen Mäulern raus und die haben jetzt wirklich auch ein neues Repertoire, ne, so Resident Evil 4 Original-Veteranen kennen das ja, aber jetzt können die sich irgendwie an der Decke festbeißen und sich wie so an Lianen entlang schwingen. So ein bisschen ja. Wie Earthworm Jim damals auf dem Super Nintendo und beißen einem eben wirklich auf einmal den Kopf ab, wenn man nicht rechtzeitig mit dem Messer blockt oder sich wegduckt. Das geht auch theoretisch. Aber ja, kann ich verstehen. Die sind auch saugefährlich geworden. Ne, ich habe wirklich, wie gesagt, ich bin in den Raum, habe gesehen, die Stelle kenne ich, habe sofort die Blendgranate genommen und nur darauf gewartet, bis er sich verwandelt. Weil mit Blendgranaten kann man ja alle Plugger One-Hit killen. Aber später habe ich die ja noch öfter getroffen und die sind wirklich saugefährlich jetzt.
Ja. Das hat mich auch gewundert, weil natürlich du gehst da rein und denkst, okay, man hat zumindest noch einen Moment zum Umdrehen und davonlaufen. Es gibt auch wieder zum Glück diese schnelle Umdrehtaste. Ich weiß nicht, ob es das bei den anderen Remakes auch schon gab, aber das fand ich beim Vierer auch schon immer eine sehr tolle Sache, vor allem noch am GameCube, wo mit dem Umdrehen war es ja nicht so schnell, wie es halt jetzt ist heutzutage, sondern es war ja Arbeit, sich da um 180 Grad zu drehen und da eine Taste zu haben, die das gleich macht. Und ja, ich hätte gehofft, dass ich noch eine Chance habe, die Taste zu drücken und zu laufen, aber nein, das ging schnell. Aber so nah ist mir dann auch keiner mehr gekommen danach.
Aber ich glaube, ne, weil du es gerade sagst, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die den Gegner hier platziert haben. Wenn man den so gewähren lässt und nicht auf den schießt, macht er sofort seinen Lianen an der Decke rumschwing-Move und dann beißt er dir den Kopf ab. Die haben das schon so gemacht, von wegen, hier wird's viele erwischen, aber dann wissen die Bescheid und haben ihre Lektion gelernt. Das ist eine gute Möglichkeit, den Gegner einzuführen, und zwar so, dass man auch Respekt vor dem hat in Zukunft.
Ja, das muss ich sagen, haben sie eh genial gemacht, jetzt im Remake, wie sie die neuen Gegner eingeführt haben. Das ist ja jedes Mal, wenn da so ein neues Modell auftaucht, haben sie gut. Also ist es immer eine Szene, wo du dich darauf vorbereiten kannst, wo der Gegner auch ein bisschen zeigt, was er so kann, was jetzt das neue Feature von dem Gegner ist, und dann hast du Zeit zu reagieren normalerweise und weißt, okay, jetzt kommt was Neues. Also muss ich sagen, es ist mir jetzt bei dem letzten Playthrough jetzt auch aufgefallen, dass es ziemlich gut geworden ist. Also die Vorstellung von den Gegnern.
Finde ich auch cool. Auch schon wie der Stiergegner zum Beispiel im Dorf dann genau an der einen Stelle, wo man gerade runterspringt, durch die Tür durchbricht und sich so präsentiert und so. Das haben die schon immer jetzt sehr gut gemacht. Das haben die ja im Original schon auch drin gehabt, aber seltener und eher dezenter meistens. Da hat eigentlich nur der Dr. Salvador, der Kettensägenkerl im Dorf, so einen richtigen Auftritt bekommen mit Cutscene und so.
Das stimmt,
Ja.
ja.
Ja, genau. Und dann, wenn wir den neuen Plagger mit seinem Riesenmaul besiegt haben, geht's nämlich auch schon weiter zur angeteasten Katapultstelle. Und die kennt man ja schon aus dem Original und hat die wahrscheinlich damals am Anfang zumindest schon mehrfach verflucht. Wenn man es dann mal weiß, wie es geht, ist es gar nicht mehr so schlimm. Und ich war schon sehr gespannt, wie die umgesetzt wurde. Und ich wurde gleich mal von mehreren Armbrustschützen begrüßt, die einem daran hindern wollen, die Treppe zu erklimmen. Und habe ewig lang versucht, die mit dem Scharfschützengewehr rauszusnipen, und stand unten. Und die schießen auch so unfair gut mit ihren blöden Armbrüsten. Und da konnte ich mit meinem Scharfschützengewehr nicht mithalten. Und dann habe ich, nachdem ich ungefähr 5 Heilkräuter gefühlt mir reingepfiffen habe, ich glaube, es waren nur 2 in Wirklichkeit, bin ich dann einfach nach vorne gestürmt und habe aus nächster Nähe mit der Red 9 alle erschossen, was so viel effektiver war.
Ja, dasselbe Problem hatte ich auch. Du kommst dahin und denkst dir so, oh ja, schnell in Deckung, und vor allem zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Sniper-Munition mehr. Das heißt, ich stand da mit meiner Red 9 und habe versucht, die von der Ferne irgendwie da rauszupflücken. Keine Chance, und irgendwann läufst dann doch nach vorne, aus lauter Verzweiflung, und denkst dir so, ach, hier ist eigentlich viel entspannter.
Ja, total. Ne, man hat so das Bedürfnis von, oh, ein Hinterhalt, ich gehe in Deckung und pass auf. Aber in Wirklichkeit sind die Scharfschützen in dem Spiel auf Entfernung einfach unglaubliche Cheater, die
Ja.
einfach über Kilometer exakt deinen Kopf treffen, wenn sie wollen, im Lauf. Also total crazy. Aber wenn du direkt vor denen stehst, werden sie die größten Trottel überhaupt. Die standen
Total.
dann so oben hinter ihren Burgzinnen und haben versucht, auf mich zu zielen, aber hatten schon Schwierigkeiten, und ich konnte die wunderbar weg. Schießen. Die haben ja auch eine neue KI, die sie früher nicht hatten. Die gehen jetzt auch wirklich in Deckung hinter den Zinnen, ne? Und dann schießt der eine, während der andere sich in Deckung versteckt und so weiter. Mit dem Scharfschützengewehr super schwer, mit der Red 9 aus nächster Nähe super easy.
Ja. Da ist dann auch noch einer unten versteckt, damit es nicht ganz so einladend aussieht, gleich nach vorne zu rennen. Das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt am Anfang. Da steht ja noch eine mit einer Armbrust unten drunter. Und ja, beim zweiten Playthrough war das auch. Im Moment bin ich in Deckung gegangen und dachte mir, ach, genau, das war die Stelle, und dann läuft man nach vorne.
Ja.
Man lernt ja zum Glück.
Ja, genau. Tür und dann geht so eine Wendeltreppe nach oben und dann explodiert auch schon so ein kleiner Pavillon, der da in dem Schlossgarten steht, oder Garten ist es nicht, so ein Schlosshof im Grunde, und Ashley sagt sowas wie, wollt ihr mich jetzt verarschen, die haben Katapulte, und dann geht's auch schon los, ne, überall, ich glaube 4 Katapulte stehen da oder 5, die in relativ hoher Frequenz auf einen schießen. Jedes Katapult hat, glaube ich, so ein bisschen so einen Aktionsbereich, in dem es schießen kann, aber da teilweise schon recht gezielt. Und dann beginnt quasi so dieser Sturm auf die Burg. Überall prasseln brennende Katapultladungen auf einem nieder, Gegner spawnen überall, und man kämpft sich quasi so eine Treppe hoch, um dann wieder runter sich zu kämpfen, so einmal kreuz und quer, wie in so einer liegenden Acht so ein bisschen über diesen Platz. Das war schon ziemlich cool und ziemlich actionreich auch.
Fand ich auch. Und ist dir aufgefallen, dass die erste Katapultexplosion so eine richtige Druckwelle hat? Also das ist mit alle anderen sind so, ja, halt, man merkt, es kracht und bummt und du hast überall Flammen. Und die erste, wenn der Pavillon explodiert, geht so eine richtige Druckwelle über den Screen. Das fand ich super cool. Und ja, das ist so eins von den Dingern, wenn dir das einmal aufgefallen ist, dann wird dir das immer auffallen, aber es ist mega. Und genau, immer läuft dann so kreuz und quer. Im Prinzip, wenn man diese verstanden hat, wie das funktioniert, zum Treppenaufgang zu kommen, ist ja super entspannt. Aber ich bin dann voll in diesen Gegner reingelaufen, der da am Treppenabsatz steht am ersten. Du läufst da hoch und ja, ich dachte mir so, ach ja, jetzt ist ja erstmal Pause, weil es sind ja überall Katapulte, und bin da voll in diesen Gegner reingelaufen. Ist nicht weiter tragisch, ist ja ein Standardgegner, aber ja, man erschreckt sich dann doch schnell, wenn man versucht, schnell um die Kurve zu kommen.
Ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen, aber auch nur, weil die Architektur von dem Ort schon sehr nah am Original ist, mit kleinen Veränderungen, ne? Neue Bereiche gibt's teilweise, ein Bereich ist abgesperrt am Anfang, der eigentlich zugänglich ist im Original, aber im Großen und Ganzen wusste ich schon meine Laufwege. Und im Remake wie im Original gibt es oben, da wo dann später man die Kanone hochkurbelt, so ein kleines Häuschen. Das ist irgendwie so ein kleiner steinerner Pavillon, so ein ganz kleines Ding, wo man gerade so reinpasst mit Ashley, und da ist man einfach komplett sicher vor den Katapulten. Das war schon im Original so, und ich habe es im Remake ausgiebig getestet, das ist da auch wieder so, und da kann man sich wunderschön verschanzen und erstmal alle Gegner wegschießen. Aber die Katapulte und die roten Fässer neben den Katapulten, beziehungsweise die Personen, die Katapulte bedienen, die sind tatsächlich, und das haben die, glaube ich, mit Absicht gemacht, von diesem kleinen, sicheren Pavillon aus nicht zerstörbar. Du musst dich wieder rausbegeben aufs offene Feld in die Gefahr, damit du die ordentlich treffen kannst. Das haben die schon ganz cool gemacht.
Ich dachte, eines wäre zu erreichen, dass dir quasi so vielleicht einen Ansatz gibt, wo du jetzt ist ein neuer Bereich sicher, jetzt kann man da hinlaufen. Ich glaube, dass das der, aber ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Heute habe ich es nochmal durch die Stelle nochmal gespielt, dass du, wenn du in dem Pavillon stehst, dann kannst du dir eine Taktik überlegen, aber viel weiter kommst du da nicht.
Heute weiß ich ja mittlerweile, ich habe ja das Spiel so ein bisschen semi-gespeedrunnt, also nicht wirklich jetzt auf Zeit, aber ich habe halt schon versucht, so schnell wie möglich durchzukommen für mich selber. Ich habe es ja schon 100 Mal mittlerweile durchgespielt, und mittlerweile weiß ich ja, dass man hier super abkürzen kann, weil du kannst nämlich, du musst ja quasi so ein Gewicht loslösen, damit die Kanone nach oben fährt, und das Gewicht kannst du tatsächlich durch so ein ganz kleines Burgfenster durchsehen, wenn du diese Wendeltreppe hochläufst, noch bevor das erste Katapult auf dich schießt, und kannst es mit deiner Pistole einfach runterschießen, und dann steht die Kanone schon bereit, bevor überhaupt die Katapulte anfangen zu schießen. Und dann spart man sich halt wirklich sau viel Weg, also die Map wird quasi halbiert im Endeffekt, und dann geht man einfach hoch zur Kanone, die man im Gegensatz zum Remake jetzt auch selber wirklich bedienen darf. Man löst nicht nur eine Cutscene aus, sondern man geht wirklich in so einen First-Person-Modus und kann dann auch die übrigen Katapulte und einzelne Gegner mit seiner Kanone wegschießen, und eben so eine große verschlossene Tür, um die geht's eigentlich, damit man weiter kann. Das fand ich eine coole Erneuerung, dass die Kanone jetzt wirklich so ein Geschützturm ist, den man selber bedienen darf. Das hat mir schon Spaß gemacht, da die Reste nochmal so aufzuwischen damit.
Stimmt, ja. Es macht auch Spaß, die letzten Gegner, die dann nochmal, wenn die Kanone oben ist, auf dich zulaufen, damit wegzuschießen. Also es ist schon...
Ja, total.
deutlich sinnvoller als im Original, auch wenn ich nicht weiß, wo die Kugeln herkommen, aber manchmal macht es Sinn, nicht zu tief nachzufragen.
Ich glaube, man hört jetzt im Remake sogar irgendwie, dass Leon Ashley irgendwie so sagt, hey, komm jetzt hier nochmal eine Kugel rein, nachdem man geschossen hat. Zumindest gibt es jetzt so einen kleinen Dialog. Aber woher die kommen, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht hat Leon die irgendwo in seinem zweiten Koffer, den man nicht sieht.
Das stimmt. Der erste ist ja schon voller. Ja. Ashley weiß bestimmt auch Bescheid, das lernt man da im College, Präsidententochter College, da gibt es das dann, Kanonen nachladen.
Ja. Die konnte ja im Remake schon so ein riesiges Schaufelindustriegerät fahren und damit irgendwie Wände einreißen. Und jetzt stimmt, in einer späteren Stelle kann sie so eine Abrissbirne, so einen Kran bedienen. Also warum nicht auch mittelalterliche Kanonen nachladen? Na, ich glaube, als superreiche Präsidententochter ist ein bisschen langweilig, da guckt man sich so Tutorials, so bizarre Tutorials auf YouTube an über alles Mögliche wahrscheinlich.
Ja, hört sich nach einer sehr spannenden Zeitbeschäftigung und Zeitvertreib an.
Na schön, Katapulte sind zerstört, der Weg ist frei. Ich habe in meinem Playthrough jetzt an der Stelle ungefähr wirklich nochmal, ich habe das dann alles vorgespult, weil es zu lange dauerte, aber ich glaube, ich habe ungefähr eine Viertelstunde lang nochmal das ganze Gebiet ordentlich durchsucht, alles gelootet, die ganzen Medaillons, die da auch versteckt sind, weggeschossen und bin dann nochmal den ganzen Weg zurückgelaufen zum Anfang, wo der Händler war, weil jetzt konnte ich genug Sachen verkaufen, dass ich mir tatsächlich noch die Broken Butterfly kaufen konnte und ich konnte meine Schrotflinte nochmal um einen Schadenspunkt upgraden mit dem Rest Geld und das war eine sehr gute Entscheidung für das, was danach kommt, finde ich. Da habe ich mich gefreut im Nachhinein. Das war ein gutes Upgrade. Wobei der nächste Händler wäre schon im nächsten Raum gewesen.
Ich wollte gerade sagen, da wieder zurückzulaufen, das ist ganz schön viel Arbeit, man ärgert halt sich hinterher halt immer so drüber.
Aber der Händler im Anfangsbereich hatte ja so eine Rabattaktion für die Broken Butterfly. Da kriegt man die Waffe, okay. Ich weiß nicht, ob man sie billiger kriegt, aber man kriegt auf jeden Fall das Rezept für die Munition kostenlos dazu. Und ich weiß nicht, ob ich das noch bekommen hätte, wenn ich weitergegangen wäre zum nächsten Händler. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre das dann verfallen.
Das könnte tatsächlich sehr gut sein. Genau, dieser Burghof, der auch komischerweise keinerlei Trümmer im Weg liegen hatte, noch bevor man zum nächsten Händler kommt.
Da, wo man die Tür weggesprengt hat, meinst du?
Genau.
Hat man sehr sauber freigesprengt alles.
Genau, und auch die Kugel ist offensichtlich durch, aber nicht zu durchgegangen, weil die nächste Tür ist heil.
Ja, es ist eine Smart-Kugel, die weiß, wo sie aufhören muss zu zerstören. Die ist aber auch weg, ne? Keine Ahnung, ja, die hat es vielleicht pulverisiert, ne? Tor und Kugel haben sich gegenseitig pulverisiert, so ist es wahrscheinlich.
Genau, und den Weg freigelassen, sehr wichtig, sehr zuvorkommend.
Ja. Und dann kann man ja quasi zum ersten Mal so einen richtigen größeren Innenbereich der Burg wirklich betreten. Und da sind mir so über Kopf hängende, weirde Marienstatuen aufgefallen, die da überall von der Decke hängen. Ich habe ja ziemlich viel Lore-Videos zu Resident Evil gemacht. Ich habe tatsächlich mal in einem Playthrough jedes einzelne Bild und jede einzelne Statue im Schloss Screenshots gemacht und dann irgendwie geguckt, ob man da irgendwas in der Lore verknüpfen kann. Und tatsächlich gibt's viele Bilder, die wirklich gut zur Story der Hintergrundgeschichte der Plugger und der Resident Evil 4 Lore passen, das ist eigentlich ganz cool, aber diese über Kopf hängenden Marienstatuen, die sagen mir gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was die sollen, aber irgendwie schon creepy und stylisch, wie die da überall so rumhängen.
Das stimmt, ja, mir ist heute aufgefallen, dass die irgendwie an so einem Kronleuchter hängen, glaube ich. Also die hängen an der Kette, komisch. An einem Kronleuchter hängt diese Marienstatue. Und ja, macht überhaupt keinen Sinn, aber wie du sagst, ist creepy und stylisch. Auch dieser Nebel überall im Boden ist mir heute wieder aufgefallen, ist auch ein sehr cooles Detail in dem Bereich.
Genau, die Stimmung ist schon sehr gut in dieser Burg. Es ist einfach halt wirklich, es ist so ein geiler Szenenwechsel auch. Das war schon im Original cool und im Remake haben die das auch gut eingefangen. Du bist halt am Anfang schon in so einem primitiven Dorf, aber es ist halt wirklich eher so weirde Hillbilly-Landbevölkerung. Und dann bist du auf einmal zack im Mittelalter, als ob du eine Zeitreise gemacht hättest. Die Gegner tragen ja jetzt alle plötzlich irgendwelche Kutten und murmeln irgendwie was auf Lateinisch und haben Morgensterne und Schilder statt Mistgabeln und so wie die im Startdorf. Also es ist schon einfach, es fühlt sich auch ganz anders an. Das ist wirklich cool gemacht.
Das stimmt, ja. Also es macht auch wirklich, also dieser Szenenwechsel ist wirklich auch so ein deutliches Zeichen. Ich weiß es aber nicht mehr, wie es im Original war. Erinnerst du dich daran noch?
Was meinst du jetzt genau?
Wie der Bereich quasi nach dem Tor im Original aussah.
Lass mich mal kurz überlegen. Das kann ich mir bestimmt wieder ins Gedächtnis rufen. Ich glaube, man kommt da in diesen Hauptraum, wo auch ein Händler ist, wo später, wenn man dann wieder zurückkommt, so eine Gruppe von Sektenleuten gerade betet und man kann die, wenn man Glück hat, alle töten und kriegt ganz viel Geld und Schätze. So ein großer zweistöckiger Raum. Ich glaube, das ist der schon im Original.
Stimmt, ja, ich erinnere mich. Da konnte man schön eine Granate in die Mitte werfen, gell?
Genau, weil das ist echt ganz witzig. Im Original kommt man da irgendwann später in den Raum zurück und da sind ganz viele Gegner und eigentlich öffnet sich dann quasi so eine Geheimtür, alle laufen weg und dann sind sie einfach weg und fertig. Kein Kampf und nix. Aber wenn man die irgendwie mit Granaten vorher tötet oder mit Blendgranaten dran hindert, dass sie durch die Tür laufen, dann droppen die alle, jeder einzelne, vor allem der rote, super gute Schätze. Das ist eine echt nette kleine Farmingstelle. Sowas gibt's leider im Remake nicht, ne? Da gibt's nur die hinterm Gitter vorbeigehen, die das so ein bisschen ersetzen, aber so, das haben sie, glaube ich, komplett gestrichen, leider.
Ja, das finde ich auch schade, dass es bei den, zum Beispiel diesen Krähenhaufen nicht mehr gibt bei dem El Gigante in der Arena.
Doch, so ein bisschen gibt es den noch.
Aber nicht mehr in der Menge, also du erwischt sie zumindest nicht mehr alle zusammen.
Die sind ein bisschen verstreuter jetzt leider, ja, das stimmt. Jo, genau, und in dem Raum, wenn man dann reingeht, trifft man zum allerersten Mal den neuen Ramon Salazar. Über das neue Design von dem wurde ja viel diskutiert im Vorfeld. Was hältst denn du von seiner Neuinterpretation?
Ich find's ziemlich cool. Mir gefällt das soweit eigentlich ganz gut, aber wie auch schon einige vorher gesagt haben, sie hätten ihm zumindest die Option des kleinen Hütchens geben sollen, weil das war schon ein Highlight im Original. Aber ich glaube, sie wollten ihn ein bisschen gruseliger haben, ein bisschen weniger lächerlich.
Ja, im Original hat er fast ausgesehen wie so ein Grundschüler, der im Fasching Napoleon irgendwie spielt.
Ja, genau.
Und jetzt ist er halt wirklich so ein kleiner, creepy Adliger mit so einer Puderperücke und geschminkt und so weiter. Vom Stil her ein bisschen anders, aber mir gefällt er ehrlich gesagt viel besser als im Original. Und ich finde ihn eben auch wirklich charismatischer, so wie eigentlich alle Figuren im Vergleich zum Original. Das haben sie ja wirklich viel besser gemacht. Aber eben auch wirklich creepy. Der war ja, finde ich, im Original eher ein bisschen nervig und weird. Und jetzt haben sie wirklich eine sehr witzige und charismatische Figur draus gemacht. Sehr theatralisch und so typisch aristokratisch halt von wegen so, Mr. Kennedy, wollen Sie Ashley jetzt nicht vielleicht doch in unsere Obhut geben? So ungefähr tritt er ja auf mit seinen beiden riesigen, mysteriösen Leibwächtern dahinter. Das ist schon ein nicer Auftritt, finde ich.
Stimmt, ja. Und ich muss sagen, ich finde es auch, wie du schon sagst, es ist wesentlich theatralischer, wesentlich cooler als eben Original. Aber auch das ganze Spiel, die ganze Stimmung ist ein bisschen weniger Slapstick geworden und ein bisschen mehr serious, aber in a good way.
Ja, sie haben, finde ich, den Cheese-Faktor schon noch ganz gut wieder eingebaut, aber die insgesamt ist es schon ein bisschen ernster geworden. Ich meine, die haben ja zum Beispiel die Bingo-Szene auch wieder drin am Anfang und ganz viele so Witze oder weirde Stellen aus dem Original sind so ein bisschen als Easter Eggs neu verarbeitet drin, ne? Manchmal macht sich das Spiel so ein bisschen über sich selbst lustig oder so, aber die haben das schon ganz gut gemacht, finde ich. Ramon Salazar an der Stelle, der zeigt sich dann auch gleich von seiner besten Bond-Bösewicht-Manier, weil er steht da oben am Balkon mit seinen beiden supermächtigen Leibwächtern, unten ist Leon und Ashley und er würde gern Ashley entführen und Leon sagt nee, beziehungsweise in dem Teil sagt, im Remake sagt Ashley diesmal selber so nee, auf keinen Fall. Sie haben ein bisschen mehr Text und ein bisschen mehr Selbstbestimmung bekommen als im Original und dann sagt er, ja gut, dann halt nicht und dann geht er mit seinen Leibwächtern und dann kommen so ein paar Gegner unten durch eine Tür. Das ist dann die Falle, die er gestellt hat. Und da frage ich mich halt, warum kommen nicht seine komischen Insektenleibwächter und holen Ashley einfach? Was will denn Leon machen, wenn die beide gleichzeitig in dem Moment auf ihn losgehen würden? Aber ne, so ein stylischer Bond-Bösewicht, der was auf sich hält, der macht das natürlich nicht so plump und einfach. Der hat ein paar filigrane Fallen vorbereitet.
Genau, ja.
Und die muss natürlich erstmal noch gestolpert werden. So viel Planung für nix, das wäre ja schade drum.
Stimmt. Was ich bei dem Kampf, der dann folgt, ganz cool finde, ist, dass du hast ja dann 4 oder 5, die von vorne kommen und die ja auch relativ powerful sind. Also da ist ein bisschen Arbeit dahinter und einer schleicht sich von hinten an. Mhm. Und das ist so sneaky, aber es ist so cool irgendwie, dass du nicht nur irgendwie frontal versucht wirst, fertig gemacht zu werden, sondern dass du da noch so einen hast, der ja dann auch, in meinem Fall hat er dann Ashley auch erwischt für einen Moment. Das hat Spaß gemacht.
Ja, ich bin auch darauf reingefallen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass dann einer noch von hinten sich anschleicht. Der hat mich dann, glaube ich, gepackt, wenn ich mich recht erinnere, aber hat auch nicht viel geholfen. Ja. Ich habe die dann alle mit meiner TMP einfach weggepustet. Ich hatte nämlich, das war nämlich ganz interessant, weil hier sind auch Gegner mit Schildern, mit diesen großen mittelalterlichen Holzschilden zum ersten Mal aufgetreten. Und dadurch, dass man im Dorf die Türen nicht mehr zerschießen kann wie im Original, hatte ich schon so ein bisschen Angst, dass man eventuell auch die Schilder von denen nicht mehr so schön zerschießen kann wie im Original. Aber komischerweise funktioniert das wunderbar. Also an der Engine oder der Technik ist es nicht gescheitert. Ich weiß nicht, warum die Türen, die Holztüren im Dorf unverwundbar gemacht wurden, aber die Schilde kann man zum Glück weiterhin wunderschön in kleine Stückchen zerschießen und Löcher rausschießen. Das hat mit der TMP echt Spaß gemacht, die so zu durchlöchern und zu durchbohren, bis sie dann irgendwann zerbröseln. Mag ich schon gerne.
Ja, ich habe das Gefühl, immer wenn ich aufs Schild schieß mit aller Gewalt sozusagen, dann treffe ich immer nur das Schild und dem Gegner dahinter ist es eher wurscht. Aber mit der Schrotflinte macht mir das am meisten Spaß. So einmal drauf, dann ist das Schild erstmal weg und dann nochmal drauf und dann ist der Gegner weg.
Das ist auch nicht schlecht, das stimmt. Aus irgendeinem Grund schieße ich mit der TMP vor allem gern auf Beine. Ich finde das irgendwie so lustig, wenn vor mir eine Reihe Gegner ist und ich ziehe so einmal durch die Beine durch und der eine geht auf die Knie und der andere fällt nach hinten um und einfach so Chaos stiften. Aber die Schrotflinte ist natürlich schon auch sehr nice. Da gibt's ja, ich glaube, da haben wir bestimmt schon drüber geredet, aber ich finde die Stoppwirkung der Schrotflinte ist im Vergleich zum Original so ein bisschen zurückgeschraubt worden. Ja. Man kann nicht mehr so schön ganze Gruppen irgendwie hunderte von Meter gefühlt durch die Luft schleudern, was schon lustig war. Aber dafür haben sie ja diese ganz neue Sterbeanimation eingeführt, dass man Gegner im Grunde fast schon in der Mitte teilt. Also man schießt denen so die Hälfte des Torsos weg irgendwie. Das ist natürlich schon auch krass.
Das stimmt, ja. Ich muss sagen, im Original war meine Lieblingswaffe die Stalker, glaube ich, hieß sie da. Die
Striker?
Striker, genau.
Ja.
Und in dem Teil macht die mir bei Weitem nicht mehr so viel Spaß. Ich finde, die streut viel zu sehr. Du musst die viel zu nahe rankommen lassen. Ich weiß nicht, was da sich verändert hat. Aber irgendwie ist da ein bisschen die Luft raus, wie du schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich dass die Gegner nicht mehr so schön durch die Luft fliegen damit.
Und die hat eben nicht mehr so viel Reichweite, also so viel Streuwirkung. Naja. In der Breite trifft man nicht mehr so viele. Ich finde auch, leider werden die Schrotflinten erst, wenn man die ganz stark abgegradet hat, wieder lustig. Die sind am Anfang leider ein bisschen zu sehr so Heißluftpistolen gefühlt, leider.
Das stimmt, ja.
Finde ich auch. So Luftdruck meine ich, ja. Schade. Nee, viele andere Waffen, also die TMP macht mir zum Beispiel jetzt im Remake mehr Spaß tatsächlich, aber die Schrotflinten, die ich auch im Original am liebsten mochte, haben sie leider nicht so schön eingefangen, finde ich auch, ja.
Ja, ich bin irgendwie immer so ein Red 9-Typ schon seit dem ersten Teil und irgendwie ist das auch immer noch meine Go-To-Weapon, aber ich glaube, meinen zweiten Playthrough habe ich dann mit der Handkanone gemacht und das wird erstaunlich tricky. Also du kriegst zwar jeden Gegner irgendwie mit 1 bis 2 Kugeln platt, aber wenn du auch versuchst, auf die Entfernung damit irgendwas zu reißen, ist das echt schwierig.
Genau, ansonsten, wenn man den Raum jetzt geleert hat und die Gegner besiegt hat, ich habe den noch so ein bisschen erkundet, da sind ja erstmal ganz viele Kästchen und Schatztruhen und Gänge, die aber fast alle verschlossen sind. Und tatsächlich gibt es da nur einen Weg. Man kann Ashley wieder durch diesen Co-op-Move durch so ein kleines Loch schicken, damit sie einem eine Tür aufsperrt. Das ist so ein seltsam abgegitterter Bereich im Hauptraum. Und da ist so ein kleiner Spalt in der Wand. Durch den kann man sich durchquetschen. Und wenn man dem Weg folgt, dann kommt man in einen dunklen Kerker. Ne, überall Leichen an so mittelalterlichen Folterwerkzeug. Es wird dunkel, Leon zieht wieder seine Taschenlampe. Und der Stimmungswechsel hier von Action-Party im Thronsaal so ungefähr zu jetzt sind wir im düsteren Kerker, geht dann plötzlich wieder ganz schnell. So typisch Resident Evil. Was ich ja eigentlich echt cool finde auch. Ich mag das.
Wenn man da das erste Mal reinläuft, hört man ja auch immer so Geräusche noch von dem einen Gegner, der dann schon auf dich wartet. Man ahnt ein bisschen, okay, da kommt jetzt was Fieses, wie immer. Aber es ist, ich finde dieses sehr stimmungsvoll. Du läufst dann auf diesen Gegner zu, der den Schlüssel für den Kerker für dich hat, nachdem er durch dieses Labyrinth ein bisschen gegangen ist. Und auf dem Weg dahin denkt man sich schon, ah, da stimmt was nicht. Dann
ja,
läuft man hin.
Man findet ja auch noch eine Notiz, wo dann so steht, so von wegen, oh, an dem ohnehin schon grausamen Foltermeister hier wurden schreckliche Experimente gemacht, genau. Und man hört ihn immer durch die Gänge schreien, sowas, ne? Ja.
Genau, und dann läuft man halt, oh, hat diesen Schlüssel endlich in der Hand, denkt sich, wow, okay, das war weniger spektakulär, als man erwartet hat, dreht sich um, macht zwei Schritte und bricht dann durch den Boden. Das hat mich tatsächlich auch ganz schön erschreckt, das erste Mal.
Ja, das glaube ich.
Du denkst dir, du hast es doch jetzt geschafft.
Ja, und dann steht man ja quasi diesem Verursacher der Geräusche auch noch direkt gegenüber quasi. Du brichst runter, es ist dann eine Cutscene, das entschärft die Situation leicht, aber dann steht Leon quasi direkt gegenüber von diesem riesigen Muskelberg, der mit zugenähten Augen an die Wand gekettet ist quasi. Und na, man kennt dann natürlich als Resident Evil 4 Veteran kennt man den natürlich schon, aber ich glaube gerade, manchmal würde ich echt gerne das Original aus meinem Kopf löschen vorübergehend, damit ich das Remake so komplett, ne, blind reingehen kann. Das wäre schon cool.
Ja, absolut. Also ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass man die Gegnerart dann trifft. Und wenn du die Cutscene überspringst, ist mir heute aufgefallen, dann ist Leon schon geduckt. Also du kriegst quasi den Hint vom Game schon, dass du jetzt dich am besten wegschleichen solltest. Mhm. Genau, das versucht man dann auch. Aber es ist irgendwie unmöglich durch diese Ketten, die an der Decke hängen. Ich weiß nicht, ob es dann den Weg dazwischen durchgeht. Heute habe ich keinen gefunden, aber ja.
Nee, ich glaube, das muss so sein. Also ich glaube, es ist auch egal, ob du Geräusche machst oder nicht, aber ab einem gewissen Punkt von deiner Flucht reißt er sich quasi los von der Wand und verfolgt dich. Ich glaube, da kann man nichts dagegen tun. Das ist, glaube ich, so gescriptet.
Genau, und das erste Mal, als ich in dem Raum war, in dem Dungeon, in dem größeren, wo dann eigentlich auch der Kampf stattfinden soll, habe ich dann verzweifelt nach dieser Glocke gesucht. Im Original war es immer die Glocke, wenn man auf die geschossen hat, dann sind sie drauf losgegangen, dann hat man den Rücken quasi zu sich, konnte man auf den Rücken schießen. Und ja, es gibt keine Glocken in dem Raum. Oder zumindest habe ich sie nicht gefunden. Und beim ersten Mal war dann erstmal Panikmodus. Du läufst die ganze Zeit durch den Raum, der zerstückelt hinter dir das Mobiliar in dem Raum komplett. Und ich glaube, mit 2 Heilpacks oder sowas, oder vielleicht sogar 3, habe ich es irgendwie geschafft dadurch. Das war beim ersten Mal sehr anstrengend, erinnere ich mich.
Und ist ein sehr cooler Bosskampf. War ja auch im Original cool, aber haben die im Remake echt nochmal auf 11 gedreht. Man muss sich das wirklich vorstellen, das ist quasi ein blinder Gegner, der reagiert nur auf Geräusche, der kann einen nicht sehen und hat 2 riesige Wolverine-artige Klingen an jeder Hand und schlägt damit auf Geräuschquellen oder auch einfach mal random durch die Luft, so zufällig. Und hat eben, ist absolut kugelsicher, unverwundbar, nur auf seinem Rücken gibt's eine kleine Stelle, die man verletzen kann. Und ich dachte echt, weil das Spiel einem eben sofort in den Duck-Modus schickt und weil hier eben viel mehr noch als im Original, finde ich, dieses mit Geräuschen spielen zur Tat kommt oder so, weil es hängen ja überall auch diese Ketten von der Decke, die man nicht berühren darf, weil sonst hört das sofort, dachte ich, okay, ich muss den jetzt auch stealthy killen und wollte den tatsächlich beim ersten Mal nur mit Messer umbringen. Ich habe mich nicht getraut zu schießen, weil ich dachte, dann würde er sofort auf mich losrennen und mich zerstückeln und deswegen bin ich immer wieder mit dem Messer auf den zu langsam und habe quasi so ein, also da wird einem auch angezeigt, man kann jetzt so eine Spezialaktion durchführen und darf ihn dann so reinstechen und ich dachte, ich mache das jetzt ein paar Mal und dann wird er schon besiegt sein. Aber ich habe den reingestochen und reingestochen und reingestochen und es ist nichts passiert. Und er hat mich doch immer wieder mal erwischt. Ich bin wirklich ziemlich an die Grenzen meiner Heilung gekommen. Und tatsächlich hat er mich dann auch beim ersten Mal geköpft mit einem Angriff mal, weil er einfach nicht gestorben ist. Das war total crazy. Ich musste den dann noch ein zweites Mal machen und dann habe ich mir so gedacht, so jetzt, also come on ey. Und habe dann meine Broken Butterfly rausgezogen, die ich mir zum Glück noch vorher gekauft habe und dann war nach ein paar Schuss schon down. Aber ja genau, der Stealth Approach ist hier vielleicht gar nicht so der klügste, habe ich gelernt, auch wenn man es anders meinen könnte.
Da führt einen das Spiel wieder hinter das Licht in dem Fall.
Ja, so ein bisschen, ne? Man hat dann nämlich gut Zeit, immer nach jedem Schuss noch so in Deckung zu gehen, weil er läuft dann dahin, wo man geschossen hat, aber nicht unbedingt dahin, wo man mittlerweile schon ist. Der hat ja auch immer so eine kurze Schmerzensanimation, das geht eigentlich ganz gut.
Ja, wenn man dann besiegt hat, ich habe mir das denn den ganzen Raum noch mal ein bisschen genauer angeschaut, die haben, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die ganz viele Assets, die sie verwendet haben in dem Spiel, auch nur irgendwie einmal in dem Spiel benutzten. Also zum Beispiel liegt da ein Turnschuh rum und ein paar Sandalen. Und die habe ich so nie wieder irgendwo anders im Spiel gesehen.
Ich glaube, es gibt so eine verrottete Obstschüssel, da könnte ich schwören, dass es die schon in Resident Evil 7 gab, dass die die recycelt haben, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Sein, ja. Aber grundsätzlich haben die wirklich echt super viel verschiedene Assets für das Spiel gemacht, um die so zu dekorieren. Auch diese ganzen Folterwerkzeuge und was da unten alles rumsteht, auch diese komischen hölzernen Raumteiler, die in der Arena stehen, sind glaube ich auch wirklich kaum oder wenn überhaupt irgendwo anders zu finden. Also das stimmt wirklich, ja. Jetzt, wo du sagst, haben die wirklich alles sehr individuell gestaltet und dekoriert. Das ist schon sehr cool.
Ja, und sowas merkt man dann halt auch als Spieler und weiß es halt auch, weil vielleicht, wenn es einem, selbst wenn es einem nicht so direkt auffällt, weiß man das dann doch zu schätzen, dass da so viel Liebe zum Detail da auch reingeflossen ist. Und ich glaube, das macht es halt dann auch gut, weil im Original war natürlich begrenzte Mittel, aber wurde auch schon sehr, sehr viel im Detail gemacht und jetzt, dass sie es jetzt wieder so genommen haben. Ich meine, selbst wenn sie die Obstschüssel recycelt haben, ist das fein. Wenn sie nicht recycelt ist, im selben oder in fünf aufeinanderfolgenden Leveln.
Ja, ja, total, klar. als nächstes wirft einem das Spiel ja jetzt gleich mal wieder ein Rätsel entgegen. Das finde ich ganz schön. Ne? Da ist dieser Action-Part mit dieser Falle von Salazar, dann so dieser ein bisschen gruselige Nervenkitzel-Part und dann geht's erstmal wieder so ein bisschen zum Runterkommen zu einem Rätsel. Dann muss man nämlich irgendwie vier Schwerter, vier so Wandschnitzereien zuordnen und muss dann irgendwie auf so komische Glocken schießen, damit sich so eine kleine Tür öffnet für das letzte Schwert. Nur nichts besonders Schwieriges oder Aufwendiges, aber so ein bisschen Rätsel-Action, die dann auch noch im nächsten Raum weitergeführt wird, weil dann kehrt man in den großen Raum des Hinterhalts zurück, diesmal aber im zweiten oder im ersten Stockwerk quasi und kann sich dann über Kronleuchter so ein bisschen durch die Gegend schwingen, damit man da die große Haupttür öffnen kann, die am Anfang noch versperrt war.
Ja, da kommt mit einer der dümmsten Kommentare von Ashley in der Serie zu tragen, wo sie ihn fragt, irgendwie jumping over chandeliers, who does that? Und ich, ja es, ich mag die neue Ashley sehr gerne, aber der Satz ist in der Situation ein bisschen, nicht der richtige, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich habe das so ein bisschen als so Referenz zum Original wahrgenommen, weil das da halt auch so aus dem Nichts kommt, dass sich Leon plötzlich über diese Kronleuchter schwingt, um an andere Orte zu kommen. Das erinnert ja so ein bisschen an so, weiß ich nicht, 1960er oder sowas, so Robin Hood-artige Actionfilme, da kennt man diese Szenen ja, wie die mit ihren Degen über die Kronleuchter schwingen, so ein bisschen sieht das aus und ich glaube, dass, also ich habe das so wahrgenommen, so von wegen so ein bisschen scherzhaft, so, wer macht denn bitte sowas außer 60er Jahre Actionhelden? Ja, genau.
Ich hatte da so sehr starke Prince of Persia-Vibes. Wenn du dann im richtigen Moment, also es ist eine Cutscene in dem Fall, du musst nicht mehr im richtigen Moment drücken. Aber im Original war ja das so, dass du auf dem Chandelier stehst und dann im richtigen Moment drücken musst, um dann weiterzuspringen. Mhm. Wenn nicht, bist du wieder ein Stockwerk tiefer gesprungen. Mhm. Aber das war Schön, dass sie die Stelle nochmal eingebaut haben, auch wenn es nur so eine kleine Cutscene-Stelle ist.
Ja, genau. Und jetzt kommt ja im Grunde, ich finde Kapitel 7 ist ein krasses Kapitel, ne? Ich habe mir das jetzt wieder gedacht, als ich mir angeguckt habe. Ganz viele so legendäre Stellen. Es geht los mit diesen Katapulten, an die man sich noch gut aus dem Original erinnert. Der erste Garador kommt als Bossgegner und jetzt kommt vermutlich einer der erinnerungswürdigsten und vielleicht auch schlimmsten Räume aus dem Original. Allgemein hin ist der im Original als der Wasserraum bekannt. Jetzt müsste es eher der schwarze Schleimraum oder sowas sein. Aber man betritt dann quasi so eine relativ große Arena, die von mehreren so Brunnen mitten im Raum quasi aufgeteilt wird, aus denen im Original eben Wasser sprudelt oder beziehungsweise Wasserbecken sind. Da jetzt sprudelt da so komischer schwarzer Schleim raus. Und der Raum war schon im Original und ist auch wieder im Remake einfach die absolute Hölle, ey. Ich fand den so krass. Wie ging's dir denn da?
Ich fand ihn auch sau anstrengend. Das war vor allem durch diese schwarzen Fontänen siehst du die Gegner auch noch so schlecht, weil schwarzer Gegner bewegt sich, Fontäne bewegt sich, dann und es sind auch diese Armbrustschützen überall, die mich jedes Mal wieder richtig fies erwischen. Weil es auch irgendwie keine Stelle gibt, wo man sich vor denen komplett verstecken kann. Und es ist wirklich anstrengend. Das ist so der härteste Part auch im siebten Kapitel. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler das alles, also die ganzen Highlight-Parts dann erstmal so gelassen haben, wie wir es gewohnt sind oder gewohnt waren vom Classic. Und alles, was danach kommt, war dann so, ja, passt schon.
Ja, so ein bisschen neu interpretiert dann, das stimmt. Aber der Part hält sich ja wirklich noch ziemlich genau, das Kapitel insgesamt hält sich ja noch ziemlich genau ans Original, das stimmt. Ja, für mich war der Raum, wie gesagt, eben auch wirklich die Hölle. Man wird ja von Gegnern wirklich überflutet, dann schießen von dem Balkon die Armbrustschützen. Der Raum hat jetzt so einen neuen Kellerbereich so ein bisschen bekommen, so ein zweites Stockwerk, so eine Gruft. Das sind zumindest irgendwelche Särge unten. Und da spawnen dann auch nochmal einen Haufen Gegner. Man muss von da unten quasi die Kurbel holen, damit man oben eine Treppe runterkurbelt, die den Weg frei macht. Und vor allem sind da so viele von diesen Kopfwürmern aus den Gegnern geplatzt. Ich war so froh, dass ich gut Blendgranaten eingepackt hatte, weil da sind mindestens 4 von denen gekommen, wenn nicht mehr. Und jeder einzelne von denen ist ein echt schlimmer Gegner.
Ja, ich bin nicht so gut mit den Blendgranaten, muss ich sagen. Das heißt, ich versenke da meine ganze Munition in die Viecher und habe auch jetzt in dem Playthrough heute gemerkt, dass die relativ resistent sind, was Schrotmunition angeht. Also so aus nächster Nähe schießt du gerne mal so 4-5 Kugel oder 4-5 Patronen da rein und die sind immer noch nicht down. Also das ist eine sehr fiese Stelle und ja, ich bin ganz froh, dass ich jetzt vor allem auch für Ashley die Rüstung habe. Das heißt, auf die musste man zumindest nicht mehr ganz so aufpassen. Das hilft sehr.
Das ja, ist quasi nur kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Im New Game Plus kann man Ashley quasi so als Outfit eine Ritterrüstung anziehen und dann ist die unverwundbar. Alles prallt von ihr ab und sie ist so schwer, dass sie auch nicht mehr weggetragen werden kann. Das ist schon sehr praktisch. Ja, genau.
Das war im Original schon ein Highlight, als ich das da rausgefunden habe, weil zu der Zeit gab es ja noch nicht irgendwelche Wikis oder wie auch immer, wo man mal nachlesen kann, was denn das tut. Da fand ich es einfach erstmal lustig und habe dann erst gemerkt, dass das doch einen ganz schönen Schutz bringt. Aber das ist schon eine ziemlich coole Stelle, vor allem, oder für ein ziemlich cooles Item. Vor allem später in dem Kapitel sagt dir Ashley auch noch, wenn du in den Raum gehst, schau dir die ganzen Ritterrüstungen an. Ja, genau. Das wäre doch auch cool.
Wäre das nicht eine gute Rüstung, so ungefähr? Und Leon meint so, na, ein bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Und ich dachte mir an der Stelle auch, Alter, zieh dir einfach die Rüstung an. Wir wissen, wie effektiv das ist. Das ist der God-Mode. Naja. Weil Leon ist halt Style over Substance. Wahrscheinlich will er seine Frisur nicht versauen mit so einem alten Helm oder so.
Ich habe ihm jetzt eine Mütze aufgesetzt.
Ah ja.
Die Mütze vom Händler, die ist eigentlich ziemlich witzig.
Ah ja, ist auch cool. Da gibt es ja am PC mittlerweile wieder natürlich total verrückte Mods, wie man die Figuren irgendwie anziehen oder verändern kann oder so. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel für sich. Genau, das Gemeine in diesem Wasserraum, ne, um nochmal auf den zurückzukommen, ist ja, wenn man es dann endlich geschafft hat, da in den Keller zu gehen, die Kurbel zu holen, sich wieder hochzukämpfen, die Treppe runterzukurbeln und dann auch noch die Armbrustschützen endlich alle mal weggekriegt hat, die einem die ganze Zeit nerven, ist ja noch lange nicht vorbei, denn dann kommt ja nochmal quasi direkt im Anschluss der nächste sehr erinnerungswürdige, weil sehr stressige Part. Weil dann hebt man quasi Ashley auf so ein U-förmiges, großes Podest um einen herum und die muss dann über zwei Kurbeln an den jeweiligen Enden dieses Us zwei Plattformen hochkurbeln, damit man weiterkommt. Und währenddessen wird sie die ganze Zeit von Gegnern attackiert, die sie entführen wollen. Und während du sie verteidigst, kommen auch mehrere Wellen von Gegnern, die nochmal dich selbst attackieren. Und das war auch in meinem ersten Playthrough auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad einfach echt schwer, richtig schwer. Vor allem, weil der Kampf unten hat halt echt schon meine Ressourcen ganz schön irgendwie aufgebraucht und ich bin halt unten durch die Tür echt wie John Rambo reingekommen mit Munitionsgurten überall und Sprengwaffen und Bam. Und oben, als ich dann Ashley hochgehoben habe, war ich halt irgendwie noch so ein 8-Jähriger mit Knallfröschen gefühlt. Ich hatte noch ein paar Schuss, 2-3 Schuss Sniper, ein bisschen Pistole und eine Granate, keine Heilung mehr. Ich war wirklich am Arsch. Das war wirklich krass.
Ja, ich mag's, dass sie da so nah am Original geblieben sind an der Stelle. Ich hatte zum Glück ein bisschen mehr, vor allem ich crafte irgendwie nie Munition. Das heißt, wenn es irgendwie knapp wird, dann gehe ich doch mal in das Crafting-Menü und schau halt, was so geht. Und da geht zumindest dann immer relativ viel für die Pistole noch. Und mit der Red 9 bist du da an der Stelle echt ganz gut dabei, weil die Gegner, die oben am U laufen, die sind ja mit 1-2 Kugeln dann immer down. Und alles andere, die Gegner, die dich unten attackieren, die für die habe ich dann immer noch die Schrotflinte oder hatte ich in dem Fall die Schrotflinte noch parat. Und wenn ich dann, wird es ein bisschen nervig, weil man den dann die ganze Zeit davonlaufen muss. Aber das Wichtigste ist in dem Fall ja, dass Ashley ihren Job ordentlich machen kann. Und das fand ich im Original auch eine ziemlich coole Stelle tatsächlich. Und in dem Teil finde ich es auch wieder sehr cool, gut gemacht, dass das so nahe geblieben sind, wie es Sinn macht. Weil im Original musste man dann über diese Podeste, die Ashley hochkurbelt, springen. Und in dem Teil kann man jetzt einfach drüber laufen. Weil das ist auch so ein Punkt gewesen, wo ich mir dachte, haben die da irgendwie einen Ladescreen versteckt im Original? Oder warum muss ich jetzt über jedes Podest springen, wenn das doch eigentlich nur ein Weg ist und du ja eh nicht runterfallen kannst oder so?
Das ist komisch. Dieses über kleine Abgründe springen gab es ja im Original noch öfter. Das haben die aus dem Remake komplett rausgenommen. Das gibt's ja gar nicht mehr. Ich hatte da aber echt zu kämpfen an der Stelle. Beim ersten Mal lief es eigentlich echt ganz gut. Blöderweise habe ich dann versehentlich mit meiner Pistole Ashley erschossen, als sie weggetragen wurde. Man hat ja immer mit der Red 9 so ein bisschen Ungenauigkeit und blöderweise habe ich sie erwischt und zum Glück, ohne Witz, sonst hätte ich, glaube ich, das Spiel erstmal eine Stunde weggelegt oder zwei. Zum Glück hat es dann einen sehr netten Quick-Save-Punkt. Man darf nämlich direkt an der Stelle, wo man Ashley hochhebt und sie beschützen muss, wieder anfangen. Man muss nicht vorher unten den Wasserraum wieder machen. Beim zweiten Mal haben die dann tatsächlich mich erwischt, während ich Ashley verteidigen wollte. Und beim dritten Mal habe ich mich dann ein bisschen besser vorbereitet. Dann habe ich nämlich die beiden Punkte, wo ich wusste, dass da Gegner spawnen werden, die mich attackieren, mit meinem Minenwerfer, den ich schon ganz vergessen hatte. Den benutze ich so gut wie nie. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht in meinem Koffer hatte, aber ich hatte ihn dabei, habe dann so ein paar Bewegungsmelder-Minen hingelegt. Und die haben halt die erste Welle von alleine gleich mal weggesprengt, was mir sehr geholfen hat. Da konnte ich mich mehr auf Ashley konzentrieren und dann ging es einigermaßen. Aber einmal war es wirklich ohne Witz so, dass Ashley um ein Haar entführt wurde. Ich glaube, der Game-Over-Screen ist im Hintergrund schon geladen worden. Der war schon vor der Tür, wo sie die Map verlassen. So einfach nur ein dunkler, schwarzer Rahmen. Und als ich ihn dann doch noch getroffen habe mit meiner Red 9, ist der wirklich in die Tür reingefallen. Der ist in den Game-Over-Screen reingefallen, wenn er Ashley noch dabei gehabt hätte quasi. Das war letzte Sekunde. Aber dann hat es zum Glück funktioniert und ich bin doch noch durchgekommen. Aber boah, das war eine stressige Stelle. Ich hätte wirklich nicht gedacht, gedacht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die im Remake den Raum so originalgetreu einbauen. Ich dachte mir, okay, weglassen können sie ihn nicht, weil der ist legendär, aber der ist gleichzeitig so gemein und so schwer und so legendär unfair, den können die nicht genauso machen. Und die haben ihn sogar noch schlimmer gemacht, finde ich.
Im Prinzip, sie haben es ja auf, oder du hast es ja auf Hardcore gespielt.
Ja, ja, genau.
Und ich habe mit als Standard, also mit Standard das erste Mal bin ich durchgelaufen. Und es ist schon deutlich einfacher auf Standard. Also es ist nicht so, dass ich super frustriert war. Ich glaube, ich habe den Raum auf den ersten oder zweiten Versuch geschafft. Und das ist dann schon in Ordnung. Aber auf Hardcore, ich glaube, das traue ich mir jetzt nicht mehr zu. Früher vielleicht, als ich noch deutlich mehr gezockt habe, da wäre das wahrscheinlich eher gegangen, aber gerade ist so, nee, wenn es da einen Standardmodus gibt, zum ersten Mal sich alles angucken, die ganzen Schätze finden und alles, dann nehme ich den auch.
Ich habe auch den Hardcore-Modus nur deswegen genommen, weil da stand quasi, dass der für Resident Evil 4 Veteranen gedacht ist. Und da dachte ich mir, ich habe es ja gerade eben noch durchgespielt, ist doch der perfekte Schwierigkeitsgrad für mich. Aber in Wirklichkeit spielt sich ja das Remake auch gerade im Kampf und so weiter so anders teilweise und von den Strategien her, wie man kämpft, dass es eigentlich sogar ein Hindernis ist, wenn man gerade noch irgendwie die Tasten vom Original und die Strategien vom Original im Kopf hat. Wie oft ich am Anfang irgendwelchen Leuten in den Kopf geschossen habe und ohne zu warten, ob eine Reaktion kommt, weil das war halt im Original hundertprozentig zuverlässig, dass ich die danach kicken kann, bin ich sofort losgelaufen und dann haben die mich mit der Mistgabel aufgespießt, weil die nicht sehr beeindruckt waren von meinem Schuss in den Kopf. Das musste ich mir echt erst lange und schmerzhaft abtrainieren.
Ja. Das stimmt, ja, es hat deutlich an Geschwindigkeit zugenommen, das ganze Spiel. Mhm. Was ja auch irgendwie in die Zeit passt und in die Technik passt, aber ich muss sagen, ich mochte die Langsamkeit des Alten auch sehr gerne, dass du genug, dass du weißt, okay, du hast genug Zeit, um dich umzudrehen, du hast genug Zeit zum Zielen und alles.
Ja, ja, das Original war viel taktischer und kontrollierbarer irgendwie. Du wusstest ganz genau, was passiert, wenn du einem Gegner da und da hinschießt. Und das wurde halt im Remake gegen totales Chaos und Action getauscht. Was cool ist und was gut funktioniert, aber halt sich ganz anders anfühlt.
Das stimmt, ja. Ich muss auch sagen, ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt.
Ah, okay.
Weil für mich das auch schon durch die Trailer und alles klar war, okay, das ist mehr so ein Ego-Shooter und weniger das, wie man es gewohnt war, Third-Person Resident Evil 4, das Legendäre. Und ich habe es nie bereut. Also Maus und Tastatur ist super gut. Was halt in meinem Fall keine große Hilfe ist, dann es sind, was war das? War das der Chicken, die Chickenmütze oder waren das die Ohren, die dieses Aim Assist wieder
machen? Die Katzen, die Katzenohren geben einem, glaube ich, unendlich Munition, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber
ich glaube schon, ja.
Es gibt eine Mütze, die einem Aim Assist gibt. Die Gasmaske von Hank ist es, glaube ich.
Ah, okay, ja. Und das ist halt für mich kein Benefit. Das
brauche ich nicht vorstellen.
Mit der Maus bist du eh relativ gut.
Ich habe mal gehört, und das ist tatsächlich so ziemlich die einzige Version von Resident Evil 4, die ich nicht gespielt habe, aber viele haben mir jetzt schon gesagt, dass die Wii-Version von Resident Evil 4 mit der Bewegungssteuerung so ziemlich die coolste sein soll. Vielleicht, also vom Original, vielleicht muss ich das irgendwann nochmal nachholen.
Okay, das habe ich auch nie gespielt.
Ich kann mir das schon vorstellen, wenn man mit der Wii-Fernbedienung quasi den roten Punkt steuert auf dem Bildschirm mehr oder weniger und mit dem Nunchuck-Controller Leon, das ist, kann ich mir vorstellen, dass das ein cooles Feeling ist. Ja.
Ich habe, glaube ich, auf der Version für die Switch, die ja auch vor ein paar Jahren rausgekommen ist, glaube ich, kannst du mit der Bewegungssteuerung von der Switch zielen, zumindest fein zielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist ziemlich gut für Snipern gewesen. Das hat
auch nicht schlecht, ja. Cool, cool. Joa, na gut. Nach dem Wasserraum ist es aber dann auch endlich geschafft, dieses echt vollgepackte und ereignisreiche Kapitel, das so ein bisschen einige der größten Highlights der Burg so ganz stark aneinander reiht, ganz komprimiert. Und dann kommt man in so einen kleinen Gartenbereich und dann kommt so eine kleine Cutscene, in der Ashley quasi im Grunde ferngesteuert wird, offensichtlich. Sie klaut dann Leon das Messer, hält es sich selbst an die Gurgel und entführt sich selbst, wenn man so will, ne? Schließt dann noch so ein Tor, damit Leon ihr nicht folgen kann. Dann kommt sie aber wieder zu sich und anstatt dann irgendwie zu Leon zurückzukehren, läuft sie weg, weil sie sagt so, nein, ich will dich nicht verletzen, wenn ich wieder kontrolliert wäre. Und dann endet das Kapitel.
Ja, da ist die Ashley leider ein bisschen zu einfühlsam. Im Prinzip ist es ja Leons Job.
Vor allem als
ob. Dass er verletzt wird von allen.
Ja, und als ob Ashley Leon irgendwas tun könnte, was nicht mit dem grünen Kraut wieder reparierbar ist.
Genau. Ich muss sagen, aber der Cutscene habe ich heute tatsächlich ganz schön lachen müssen, weil sie in meinem Fall das Messer an die Ritterrüstung gehalten hat. Und ich mir da dachte, okay, gut, viel Glück.
Ja, ist natürlich gut. Ashley, du bist unsterblich. Was machst du da? Du kommst nicht durch die Rüstung.
Ich verkratze meine Ritterrüstung. Genau.
Sehr cool. Ja, wunderbar. Genau.
Das ist ein super abruptes Ende für das Kapitel, muss ich sagen. Irgendwie nach der ganzen Action und es ist alles irgendwie so weit und auf einmal, du gehst da auch über diesen halb, komischerweise diesen Brunnen, oder es ist in der Mitte ein Brunnen, auf der linken Seite sind Trümmer und du musst einmal außen rumlaufen, warum auch immer. Mhm. Und genau, dann ist das Kapitel schon zu Ende. Ich dachte mir, du hebst da Ashley auch nochmal durch so ein Loch in der Wand. Und danach fängt sie erstmal zu husten an. Und in dem Moment dachte ich mir, aha, okay, jetzt sind wir an der Stelle, wo sie irgendwie verschwindet oder teilverwandelt wird oder was auch immer und mir das Tor nicht mehr aufmacht. Das war so mein Gedanke, okay, wo geht's jetzt dann weiter? Aber nee, sie geht dann, öffnet ihr das Tor noch und dann kommt die Cutscene. Aber in dem Moment dachte ich mir, ah ja, okay, spannend. Wie komme ich jetzt weiter an der Stelle?
Das ist ja auch voll gemein, weil die verschließt einem quasi eine Abkürzung. Da könnte man sich das komplette 8. Kapitel sparen, wenn man da durchkommt. Aber nee, leider nicht. Tja.
Gibt es da noch keinen Glitch, wo man da irgendwie durchspringen
kann? Bestimmt, bestimmt. Ich weiß, dass die Speedruns mittlerweile verrückte Zeiten angenommen haben. Ich glaube, ich gucke jetzt mal schnell. Ich gucke jetzt mal schnell, was der Resident Evil 4 Remake Weltrekord ist. Aber ich sag, das ist mittlerweile easy unter 2 Stunden.
Ja, wenn ich... Ich habe jetzt im letzten oder mein letzter Run komplett war ein Assisted Run, weil ich das Spiel gerne unter 4 Stunden durchspielen wollte und einfach nur durchlaufen wollte. Das Problem ist aber immer, ich werde so schnell sidegetrackt, dass ich würde, ach, hier könnte noch ein Schatz sein, ach, und den könnte ich, der liegt ja auf dem Weg quasi, den nimmst du noch mit. Ja, und das heißt, bei meinem letzten Playthrough war ich dann irgendwie bei knapp 5 Stunden, was sehr ärgerlich ist, aber ich denke, wenn man da wirklich durchläuft, ohne irgendwelche Glitches auszunutzen, kriegt man auch locker 4 Stunden hin.
Ach guck, der aktuelle Weltrekord, schaue ich gerade, auf speedrun.com ist erst vor 13 Tagen genehmigt worden von Kjöfk oder so. Und der hat gerade mal 1 Stunde 36 Minuten und 52 Sekunden gebraucht. Ja, kann man, aber es gibt ja schon von Anfang an diesen Glitch, dass Leon rückwärts gehend mit dem Scharfschützengewehr auf dem Boden zoomend durch Türen durchglitschen kann. Und das spart natürlich sehr viel Zeit, weil du brauchst nie wieder einen Schlüssel oder sowas. Aber trotzdem eine beeindruckende cool. Zeit, finde ich. Cool, cool. Na schön, dann würde ich sagen, Lauren, vielen Dank, dass du dabei warst, um heute mit mir durch Kapitel 7 zu reisen von Resident Evil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, sehr.
Gerne, gerne. Und auch danke an euch da draußen, die uns jetzt dabei gelauscht haben. Vielen Dank auch für euren Support auf Steady. Deswegen dürft ihr diese Folge hier hören. Und ja, danke fürs Dabeisein. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir durch Kapitel 8 schreiten werden. Ciao, macht's gut.
Tschüss.